Gott, wie ich es hasse. Ach ja, was reden wir um den Eisenbrei herum? Machen wir nicht. Simon ist krank, entsprechend auch die Verspätung diese Woche. Aber wir lassen den Streak nicht abreißen. Und ja, schauen mal, was Woche 12 so zu bieten hat. Von daher, lass uns mal irgendwie eine Show hinkriegen. Hallo und herzlich willkommen zur Woche 12 Preview vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und wie ihr gerade gehört habt, ja, bin ich alleine für diese Woche mit Woche 12. Das wird ganz schön Makeshift hier, weil offensichtlich habe ich nur die AFC, also die Games mit einem AFC-Team zu Hause vorbereitet. Der Simon hat mir seine Notizen, also so großen Teil zumindest, zu den Spielen geschickt und ja, mal gucken, was wir daraus kriegen. Ich denke mal, wir sind am Dienstag wieder am Start. Im Moment sind ja sowieso super viele krank, dann mit der Woche 13 Preview, beziehungsweise, nee, wir haben ja die Woche oder in der kommenden Woche, glaube ich, unsere nächste Power Rankings Folge. Von daher, da sollte Simon dann wieder am Start sein. Und ja, wollten das trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen, weil gerade newstechnisch ist ja einiges passiert. Plus die Woche 12, jetzt auch mit den Thanksgiving Games und so, bietet einiges. Und ja, grundsätzlich gibt offensichtlich keine Challenge diese Woche, weil was soll ich mir hier selber auferlegen? Beziehungsweise ich muss mir das Ganze nicht noch schwerer machen, als es sowieso schon ist, wenn mir keiner antwortet hier an der Stelle. Von daher würde ich sagen, erstmal Gratulation an Dominik, der zum zweiten Mal und ich glaube dieses Mal wirklich innerhalb von 45 Minuten die Challenge von letzter Woche herausgefunden hat. Aber Simon musste also letzte Woche war vielleicht auch relativ einfach. Simon musste also deutsche Teamnamen nennen, also die Panther und die Bären und die Wikinger etc. Und ich musste Sprichwörter falsch oder verändert irgendwie unterbringen. Von daher Gratulation an Dominik. Wie immer, ich versuche dran zu denken, ansonsten sag mir Bescheid, kriegst du deinen zweiten Code für dieses Jahr schon. Fantasy-technisch habe ich den Simon, glaube ich, gut hinter mir gelassen letzte Woche. Und zwar habe ich mit 69,26 Punkten zu 53,4 gewonnen. Lieg immer noch, was den Rekord angeht, hinten mit 6 zu 5. Allerdings, was die Gesamtpunkte angeht, bin ich wieder vorne. Und ja, das freut uns doch. Wette der Woche war so erfolgreich wie zuletzt immer. Ich glaube, wir haben einen Streak von jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, in denen wir zwei Siege, also zwei Treffer und einen Nicht-Treffer haben. Macht ein Gesamtstanding von 21, 1 und 13. Also, dieses Jahr ist ja echt gut. Wenn ihr mitgewettet habt, echt gut was mitnehmen können. Aber ja, ich glaube, es bietet sich an, wie ich gerade schon angekündigt habe, auf die News als allererstes zu gucken. Denn da ist einiges passiert. Lass uns mal anfangen mit Matt Canada und den Steelers, die sich, ja, endlich, muss man vielleicht sogar fast sagen, von ihm getrennt haben. 28. Offense, was Points per Game angeht, 28. Offense, was Yards per Game angeht, die 31. Und das ist halt auch das, wo ich mal so ein bisschen den Fokus drauf lege, was Passing Yards per Game angeht, 170 also in dieser Saison. Das ist halt ohne Scheiß. Also, ganz ehrlich, wir haben das öfter schon gefordert, waren vor der Saison relativ kritisch, auch was die Entwicklung von Pickett angeht. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, muss ich sagen, dass die Steelers sich in der Saison trennen. Aber ja, anscheinend waren die letzten Spiele Grund genug dafür, dass selbst jemand wie Mike Tomlin dann an der Stelle die Reißleine zieht. Die Steelers sind, das haben wir vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen, in jedem Spiel outgained worden, ja, was Yards angeht. Und das kann es einfach nicht sein. Also gerade in der NFL, wo vieles sich ja doch schon auf ähnlichem Niveau abspielt, wo Kleinigkeiten entscheidend sind, ist eine Konstanz in diesem negativen Sinne einfach nicht mehr akzeptabel. Das ist für die Steelers das, glaube ich, erste Mal seit 1941, dass sie den Coach entlassen in der Saison. Und ja, wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, können wir bei den Games gleich, wenn wir drauf gucken, nochmal ansprechen, was die Entwicklung dann von Pickett einfach angeht und ob jetzt Eddie Faulkner, der die Offense Coordinator Game Planning Aufgaben übernehmen wird, aktuell Running Backs Coach, und Mike Sullivan das Play Calling, ist aktuell der Quarterbacks Coach, also hat auch sehr eng mit Pickett zusammengearbeitet. Da wird man sehen, wie die Steelers damit klarkommen. Dann haben wir den ersten Flex der Saison. Viele haben ja das Wortspiel aufgegriffen und haben gesagt, Weird Flex. Es ist also Denver Broncos, mein Team, werden geflext gegen die Texans ins frühe Fenster. Die Bucks und Panthers entsprechend werden dann im späten Fenster antreten nächste Woche. Das Ding dabei ist, und das ist meiner Meinung nach zumindest der Grund, dass San Francisco und Philly im späten Fenster spielen und die NFL wahrscheinlich so viele Augen wie möglich auf dieses Spiel lenken möchte, da es ja kein Primetime-Game ist, dass man einfach da die Möglichkeit hat, dem Spiel so viel Aufmerksamkeit zu geben wie möglich. Und da sich ja angeblich Denver und die Texans zu halbwegs vernünftigen Teams entwickelt haben, könnte man schon davon ausgehen, dass vielleicht das Game dafür sorgen würde, dass da vielleicht weniger Augen drauf sind. Aber gut, soll jetzt, also ist wirklich nicht weltbewegend. Von daher lassen wir das mal als Randnotiz hier stehen. Quarterback-technisch hat sich allerdings einiges für diese Woche getan. Und zum einen wechseln die Atlanta Falcons zurück zu Desmond Ridder als ihren Starter. Dann haben wir verletzungsbedingt mit Drake Browning jemanden, der jetzt für Cincinnati übernimmt, was ganz interessant dabei ist. Gut, letzte Woche war jetzt nicht überragend, aber Browning hat die komplette Vorbereitung, dürfen wir nicht vergessen, mit den Startern absolviert, weil Burrow dann noch nicht am Start war oder ebenfalls verletzt war. Man muss auch sagen, absolute Seuchensaison für ihn an der Stelle. Aber das kann zumindest, und Zach Taylors Aussage war ja auch, ja, das Ding ist hier definitiv noch nicht durch. Gut, gerade in der AFC bin ich da vielleicht etwas anderer Meinung. Aber mal gucken, was Jake Browning mit der Offense, mit der er schon ein bisschen Erfahrung hat, dann jetzt zustande bringen kann. In Cleveland ist DTR, wie letzte Woche, vermutlich der Starter, jetzt gegen die Broncos. Und ich sage es jetzt mal vorweg. Dadurch, wir haben jetzt gleich bei den Injuries auch noch einen gewissen Herr, dessen Namen wir normalerweise nicht nennen, aber Karma is a Bitch. Und ganz ehrlich, dadurch, dass er nicht mehr am Start ist und wir hier unseren Topf für den guten Zweck vielleicht noch ein bisschen füllen wollen, machen wir das vielleicht zur Challenge diese Woche. Und zwar, ich werde jetzt gleich den Namen Deshaun Watson ein oder andere Mal nochmal erwähnen und ihr könnt mitzählen, wie viel mal ich noch 3 Euro in hier meinen Pott ballern kann, damit er zumindest jetzt nicht irgendwie Mitte der Saison gecuttet wird und werde davon nichts haben. Von daher, ja, DTA übernimmt für Deshaun Watson, der sich die Fraktur in der Schulter zugezogen hat, Operation und Season Ending. Ziemlich viele unlustige, den Umständen entsprechende Witze gelesen, die ich hier definitiv nicht aufgreifen möchte. Aber ja, ich bin gespannt. Ich mochte DTR extrem gerne aus dem College. Quarterback 4 oder 5 gewesen bei mir, meinem Ranking. Von daher mal sehen. Also auch da haben wir schon Eindrücke letzte Woche bekommen. War jetzt auch nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Aber ich denke mal, mit der Zeit kann sich da was entwickeln. Und ich meine, Defense bei einem 7-3-Record ist halt immer noch dafür gut, Games zumindest close zu halten. Weitere Änderungen. Tim Boyle ist der Starter in New York, Travis Siemian der Backup. Das heißt, Zach Wilson ist jetzt zum Third String degradiert worden. Und die New York Jets haben anscheinend genug. Letztes Jahr war es deutlich, sagen wir mal, offensichtlicher, wie viel Unruhe geherrscht hat aufgrund von der Leistung von Zach Wilson. Das haben sie dieses Jahr etwas besser verpackt bekommen. Ich kann ganz ehrlich verstehen, und ich hatte jetzt auch mehrmals gelesen, dass man sich da backup-technisch hätte besser aufstellen sollen. Ganz ehrlich, da bin ich nicht der Meinung, weil die Entwicklung von Wilson wurde ja zumindest aus dem Training Camp als positiv reported. Plus, der Plan sollte ja sein, ihn hinter Rodgers aufzubauen. Dass die Saison dann so läuft, hat für mich eigentlich die logische Konsequenz, dann mit Zach Wilson einfach weiterzumachen, weil alles andere, ganz ehrlich, du holst doch dann nicht nochmal jemanden rein und setzt dem deinem designierten Starter für die mittel- bis langfristige Zukunft nochmal vor die Nase. Versuchst, die Frage ist natürlich jetzt, nach dem Outcome, wie soll es da weitergehen? Aber jetzt haben wir erstmal ganz viel Spaß mit Tim Boyle. Mal gucken, wie viel Zeit er bekommt, beziehungsweise was er aus den Umständen, die ja durchaus nicht ganz so verkehrt sind, gerade bei der Defense, wie gesagt, was er daraus machen kann. Allgemein muss man halt sagen, Starter-Injuries auf Quarterback-Position ist dieses Jahr schon wirklich extrem bitter und auf wen wir da jetzt alles verzichten müssen, unter anderem Joe Burrow, Kirk Cousins, Daniel Jones, Anthony Richardson, Aaron Rodgers und Deshaun Watson, das sind zumindest qualitativ wirklich herbe Einschnitte für die jeweiligen Teams. Und man sieht auch, also dass teilweise Giants-Saison komplett den Bach runter, Indianapolis so ein bisschen in der Schwebe, ebenso oder in die gleiche Kategorie würde ich im Moment so ein bisschen die Jets, die sich halt wie gesagt an die Defense-Klammern einordnen. Bei den Browns und bei den Bengals würde ich jetzt erstmal abwarten, einfach was da noch möglich ist, obwohl ich da Cleveland, wie ich schon eben gesagt habe, deutlich attraktiver sehe als Cincinnati. Und ganz ehrlich, Vikings mit Dobbs, jetzt auch wo ich gegen Denver ihn nochmal gesehen habe, das ist schon, also natürlich nicht auf dem Niveau, wie die Top-NFC-Teams sind, aber für die Playoffs und eine Playoff-Teilnahme ist da meiner Meinung nach einiges drin. Also, wer weiß, werden es sehen. Injury-technisch war es auch wirklich keine schöne Woche, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das schon Watson angesprochen. Dazu Mark Andrews. Der hat Knöchelgeschichte plus auch was am Arm. Es wurde schon angeteasert, dass eventuell, also zuerst Season Ending, aber vielleicht ist eine Rückkehr in die Playoffs möglich. Schaffen sollten das die Ravens offensichtlich. Aber ja, wäre natürlich super, wenn der die Möglichkeit hätte, nochmal zurückzukommen. Joe Burrow haben wir auch schon drüber gesprochen. Band gerissen in der Hand. Da ist es definitiv gelaufen. Wir haben Tano Fanga, Safety von den San Francisco 49ers, der sich das Kreuzbandriss gerissen hat, das Season Ending. Kenneth Walker hat sich, Strain zugezogen, wird auch einige Zeit, also wie mehrere. Das ist jetzt, ich glaube, der einzige, der wirklich noch komplett die Saison ausfällt, ist Dean Laurie, Defensive Lineman von den Minnesota Vikings, hat sich Brustmuskel gerissen. Und dann haben wir Kenneth Walker, Mekhi Becton, Dickie Futu und Joey Bosa, die alle mit, in Anführungszeichen, sometime, angegeben wurden, was Injuries angeht. Vermutlich der ein oder andere von ihnen auch noch auf IR landen wird, obwohl ich das, glaube ich, bei Kenneth Walker gelesen habe, dass das auszuschließen ist. Wieder da sind unter anderem Pat Freiermuth, Titan von den Pittsburgh Steelers, Khalil Herbert, der aktiviert wurde von den Chicago Bears, Nick Mullins von den Minnesota Vikings, Danis Savage und Kyren Williams, die Möglichkeit haben, diese oder potenziell nächste Woche wieder am Start zu sein. Signing-technisch, hat das viel mit, wir haben die Flacco-Verpflichtung in Cleveland, wäre natürlich witzig gewesen gegen Denver, ihn da zu sehen, gegen eins seiner alten Teams. Ich glaube aber allerdings, dass DTA, wie ich jetzt gerade schon mehrmals gesagt habe, den Start da bekommen wird. Wir haben Miles Jack, der out of retirement kommt, als Linebacker bei den Pittsburgh Steelers wohl signen wird. Desmond King, Cornerback, signed bei den Houston Texans. Blake Martinez, ebenfalls Linebacker zu den Steelers. Bruce Irving, Edge-Verstärkung für die Detroit Lions. Und Jack Jones, ein Cornerback, der zumindest in seiner Rookie-Saison extrem viel Aufsehen erregt hat. Also zumindest über einen kurzen Stint. Pick aus dem letzten Jahr von den Patriots. Ist jetzt bei den Las Vegas Raiders untergekommen. Plus Jason Peters, Offensive Tackle, der ja mit seinen stabilen 41 Jahren die Seahawks unterstützen wird. Außerdem, und das ist eigentlich eine Diskussion, die hätte ich gerne mit Simon geführt, weil die NFL-Soft-Diskussion, die ja auch von Aaron Rodgers bei Pat McAfee und Tom Brady in einem Interview angesprochen wurde, und ich möchte eigentlich nur auf die Sperre von Kareem Jackson hinaus, der jetzt für 4 Spiele gesperrt bleibt, also auch sein Appeal war dieses Mal nicht erfolgreich nach dem Hit. Ich glaube, die Diskussion, wenn ich die jetzt mit mir alleine führe, macht das nicht wirklich Sinn. Von daher, ja, gucken wir mal. Ich lasse die mal hier stehen in meinen Notizen, dass wir die vielleicht nächste Woche unterbringen können. Okay, dann, ich glaube, wir gehen jetzt gleich die Games durch und ja, ich habe Simons Fantasy-Picks noch nicht am Start. Ich glaube, die reichen wir einfach über Twitter nach. Beziehungsweise, ja, damit man es einmal schwarz auf weiß hat. Ich hoffe, ich denke da dran. Von daher sollen wir oder können wir mal, glaube ich, auf Woche 12 gucken. Man muss sagen, also offensichtlich Thanksgiving Week und ich meine, den Football, den wir grundsätzlich aktuell sehen, der ist ja schon anders, als wir es in den letzten Jahren bestaunen durften. Viel mehr Defense-Fokus, viel mehr knappere Games. Also ich habe Stat dazu 70% oder mehr als 70% aller Spiele, der jetzt 162 gespielten, waren mit, also within one score, also 8 Punkte offensichtlich. Im vierten Quarter, Teams gleichen sich an. Wir haben natürlich, und das sieht man oder wird man auch nächste Woche wieder in unserem Power Rankings sehen, immer noch klar geteilte Linien, wo man sagen kann, okay, Upper Class, Middle Class und Lower Class. Aber die wachsende Mittelklasse, wenn man das so bezeichnen möchte, ist schon sehr auffällig dieses Jahr. Und auch, dass Teams, die eigentlich ja wintechnisch gegenüber besseren Teams, ja, das nicht passieren sollte, kommt halt auch immer mal wieder vor. Von daher, ich würde jetzt auf die Thanksgiving Games gar nicht so sehr eingehen, weil wir haben jetzt Donnerstag, heute Nachmittag sind die Spiele, die meisten von euch werden es vermutlich gar nicht vorher hören. Also wir haben die Packers bei den Lions, Packers gut angeschlagen, gerade was Skill Positions angeht, Running Backs etc. gegenüber den Lions NFC North Matchup, wo man glaube ich ganz klar sagen kann, okay, wir haben hier einen Favoriten, Lions glaube ich 8 Punkte, 8,5 sogar mittlerweile, der eigentlich sollte das ganz klar in Richtung Lions gehen. Ich bin mal gespannt. Packers hatten oder haben für mich gerade in den letzten paar Spielen Eindruck erweckt, dass da Verbesserung stattgefunden hat. Allerdings, wie gesagt, aufgrund der personellen Situation etc. würde ich da erstmal ja definitiv Richtung Lions tendieren. Aber auch ja hier 8 Punkte sind mir, glaube ich, zu viel. Ist auch gut. Ich darf heute natürlich dann die Wette der Woche komplett alleine entscheiden. Da muss ich aber, glaube ich, am Ende der Folge nochmal ganz in Ruhe gucken. Außerdem, heute Abend um 10:30 unserer Zeit, die Commanders bei den Cowboys. Ganz klare Sache, Dallas ist Favorit mit, muss über 10 Punkte sein, 13,5 Punkte. Und Sam Howell, ohne Scheiß, also wenn er nicht unter Druck ist, ist es für mich mit die Entdeckung, Quarterback-Entdeckung der Saison, neben offensichtlich CJ Stroud, aber für mich kann es potenziell der Guy für die Commanders sein, nach dem, was wir gesehen haben. Klar, da stehst du 4-7, aber wenn man die Umstände um ihn, du hast ganz klare Indikatoren dafür, wie gesagt, Pressure minimieren etc., wenn man die in den Griff bekommt in der Offseason, je nachdem, wo man landet und welche Möglichkeiten man hat, auch sich Richtung Quarterback zu orientieren, dann bin ich der Meinung, dass man potenziell mit ihm weitermachen kann. Das ist natürlich dann auch die Frage, ob Regimewechsel etc. stattfindet, aber gut, das ist eher was für die Offseason. Bei den Cowboys, wie gesagt, hier Riesenfavorit, haben jetzt 3 Niederlagen kassiert, haben halt bisher nur gegen Teams gewonnen, die mit einem Losing Record am Start sind. Spricht für sich in gewisser Weise. Ich bin der Meinung, okay, gegen die Eagles haben sie es relativ knapp gehalten. Gegen die 49ers gab es eine dicke Klatsche. Aber Dallas wird in die Playoffs kommen, offensichtlich. Es gibt noch so ein paar nice Spiele auf deren Schedule, unter anderem die Eagles, Bills, Dolphins und Lions am Ende, wo man, glaube ich, so ein bisschen Richtung Playoff-Flow kommen kann. Und dann wird man sehen, inwieweit Dallas für die Playoffs kompetitiv ist. Und genau. Was haben wir? Genau, in der Nacht von heute auf morgen, 2.20 Uhr unserer Zeit, die 49ers bei den Seahawks. Und Gino wird aktuell als questionable gelistet. Die 49ers sind gerade für das Matchup eigentlich ein extrem hoher Favorit, 7 Punkte hier an der Stelle. Ich muss sagen, ich sehe es nicht ganz so hoch, allerdings schon in Favor für die 49ers, einfach weil ich glaube, dass O-Line-Schwierigkeiten etc. den Seahawks so ein bisschen gerade gegen die Front, und wenn man jetzt sieht, letzte Woche Purdy Pässe und also Pässe, die angekommen sind, allesamt auf Ayuk, Debo, auf McCaffrey und auf Kittle. Kein anderer hat einen Pass gefangen. Das war super beeindruckend. Purdy eins seiner besten Spiele, meiner Meinung nach, für San Francisco gemacht. Und quasi Bounceback jetzt nach den letzten Struggles. Und mal gucken. Also wenn die 49ers jetzt wirklich ihren Slump Mitte der Saison hatten mit den 3 Spielen, dann kann man, glaube ich, wirklich davon sprechen, dass es zur richtigen Zeit passiert ist. Aber da ist natürlich so ein Spiel jetzt wie die Seahawks ein absolut perfektes Matchup dafür, um zu sehen, inwieweit man die Möglichkeit hat, jetzt weiter positiv die Leistung zu konservieren und dann halt auch bis zum Ende der Saison so durchzuziehen. Bleibt noch eins, das Black Friday Game zum ersten Mal auf Prime offensichtlich. Mit den Dolphins bei den Jets, wahrscheinlich auch mit viel mehr Erwartungen vor der Saison, die da mitgespielt haben. Wie gesagt, jetzt ist es Tim Boyle Game. Tua hat, by the way, noch nie gegen diese Jets Defense gespielt. Und also gerade mit Mike McDaniel an der Stelle. Also ich bin sehr gespannt, ob die Jets und wie weit sie die Möglichkeiten haben, diese Power Offense der Dolphins einzuschränken, weil sie haben es ja schon relativ häufig geschafft, Teams, wenn man böse sein möchte, auf das Niveau von Zach Wilson runterzuziehen. Und wer weiß, also natürlich ist auch hier Miami, ne, Riesenfavorit, ich glaube, warte, lass mich kurz gucken, 9,5 Punkte in New York. Boah, nee, es ist mir auch zu viel, um das für die Wette der Woche mit reinzunehmen. Natürlich unter den Umständen, ja, sollte Miami das machen. Trotz Division Matchup etc. Kommen wir zum ersten Spiel vom Sonntag um 1 Uhr, Fenster 7 Uhr bei uns. Das sind die Saints bei den Falcons. Die Saints haben 5 in Folge gegen Atlanta gewonnen, was letzte Zeit angeht. Riddert die Thematik natürlich, haben wir angesprochen. Allgemein die Offense, ist natürlich schade, dass Simon jetzt nicht da ist, aber ich muss sagen, die Enttäuschung wächst von Woche zu Woche umso mehr, auch wenn jetzt beide natürlich aus der Bye kommen. Mal gucken, ob Smith vielleicht Antworten gefunden hat, seine Spieler adäquat einzubinden. Natürlich auf der anderen Seite die Frage, ob Derek Carr wieder am Start ist, zuletzt noch im Concussion-Protokoll war. Eigentlich relativ solide gewesen on the road bisher dieses Jahr. Ich glaube, Atlanta ist Favorit mit einem Punkt, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich das verifizieren. Das finde ich natürlich nicht hier. Gott, wo ist es? Ja, Atlanta ist Favorit mit einem Punkt zu Hause. Das heißt, leichter Vorteil für die Saints. Ich bin gar nicht so, also wenn man von K das grüne Licht bekommt, bin ich gar nicht so weit davon abgeneigt, über die Saints diese Woche nachzudenken. Das wäre gerade für die, oder ist es halt auch ein super wichtiges Spiel in der Division, wo jetzt Tampa Bay so ein bisschen am Lurken ist und ja, vielleicht guckt, ob man da eventuell noch den Saints gefährlich werden kann. Von daher, ja, bin ich da eher bei New Orleans. Sei mir, wie gesagt, bitte nicht böse, dass ich jetzt hier nicht so deep wie sonst auf die Spiele eingehen kann. Das ist halt wirklich relativ schwierig, gerade bei den NFC-Spielen. Deswegen, sorry nochmal an der Stelle. Mein erstes Spiel wäre dann gewesen, die Steelers bei den Bengals. Offensichtlich zwei Offenses, über die wir jetzt nicht viel sagen können. Bei den Steelers natürlich die Frage, tritt da ein ähnlicher Effekt ein, wie es bei den Raiders passiert ist? Wer weiß. Also man muss sagen, die Defense des Steelers hat gerade im letzten Spiel dann wieder erst in der zweiten Halbzeit ihre Pace so ein bisschen erhöht. Man hatte das dicke Warren-Play und das ist ja mehr oder weniger Pittsburgh dieses Jahr. Man kommt über die Defense plus ein, zwei dicke Plays, die dafür sorgen, dass man immer noch 6-4 ist. Absolut absurd, da auf diesen Rekord zu gucken nach der Leistung. Aber ja, du hast jetzt hier das Matchup, wieder Division-Matchup. Zach Taylor, mit der Aussage, die ich eben schon angesprochen habe, Saison ist nicht vorbei, dann sollten sie das tunlichst gewinnen. Ja, dann würden sie gleich ziehen mit den Steelers. Aber gut, Browning 8-14 letzte Woche, 68 Yards und Touchdown. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also wie man die Changes, die passiert sind, jetzt im Spiel und dann auch noch gegeneinander mitbekommt. Den kleinen Vorteil, den Pittsburgh natürlich hat, ist, dass die Defense konstanter ist als Cincinnati, die ja schon, wo wir noch drüber gesprochen haben, dass Rumo sein Footing so ein bisschen findet wieder, analog zum letzten Jahr, das ist aber auch wieder in den letzten zwei Spielen ein bisschen nachgelassen hat. Also ich glaube, für mich sind es wahrscheinlich eher die Steelers, weil der Effekt kommt eher aus einem, ist kein positives Happening, aber es ist ein Effekt, der was bewirken kann. Und auf der anderen Seite verlierst du halt deinen Starting Quarterback, was dafür sorgt, dass ja wahrscheinlich die Stimmung nicht komplett toll ist, beziehungsweise das Vertrauen in Browning natürlich nicht auf dem Niveau ist, wie es mit einem Joe Burrow wäre. Aber für Cincinnati ist das, glaube ich, nochmal eine Chance hier, was zu entfachen. Dann haben wir Panthers bei den Titans. Genau. Und man muss sagen, die Titans deutlich besser zu Hause, 3-1, stehen 7-3 insgesamt, sind auswärts 140-70 outscored worden dieses Jahr. Es kommen nur noch, ich glaube, zwei Road Games gegen Miami und Houston. Das heißt, die Möglichkeit für 0-8 ist definitiv gegeben. Allerdings natürlich entsprechend auch mehr Home Games und die Möglichkeit, jetzt gegen die Panthers da in gewisser Weise einen Streak vielleicht zu starten. Über Playoffs möchte ich hier eigentlich gar nicht mehr reden, gerade weil die AFC auch so close ist. Aber grundsätzlich für dieses Matchup, Tennessee mit 3,5 Punkten Favorit, gehe ich da schon mit. Also auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, Bryce Young letzte Woche wahrscheinlich mit sein bestes Spiel gemacht, der 17-Play-Drive über 70 Yards war schon mit dem Touchdown dann auch am Ende ein extrem positives Zeichen. Viel 12 Personnel gelaufen, wo man, also für mich das erste Mal, wo ich echt gesagt habe, ey, das ist encouraging. Klar, auch nicht das Spiel gewonnen, aber Frank Reich jetzt wieder Playcalling an sich gerissen. Schauen wir mal, was da möglich ist. Was haben wir noch? Wir haben die Buccaneers bei den Colts. Indiana kommt aus der Bye und spielen jetzt oder treffen auf eine Bucks-Defense, die am Sonntag letzte Woche 413 Yards zugelassen hat. Davon knapp 300 in der Luft. Also es war oder gab definitiv schon bessere Spiele. Baker mit zwei Turnovern, Lost Fumble und Red Zone Interception. Das sind halt Sachen, wo der Margin of Error für Tampa mittlerweile so gering ist, also bei weitem nicht mehr da, wo er mit Brady war, dass du entsprechend solche Spiele dann oder in solchen Spielen dann Probleme bekommst. Und gerade gegen San Francisco, wie es halt letzte Woche war, hast du dann auch keine Schnitte. Weil man auch sagen muss, die Entwicklung von San Francisco spielt ja natürlich auch eine Rolle. Und außerdem Bucks auch gut angeschlagen, was wahrscheinlich auch in gewisser Weise auf die Defensive ein bisschen Einfluss hat. Sowohl Jamal Dean, Carlton Davis, Lavonte David und Tristan Wirth auf offensiver Seite werden wohl oder sind gegen die 49ers das Spiel verlassen und sind, glaube ich, durch die Bank als questionable gelistet jetzt gegen Indy. Nächstes Spiel auf meiner Liste wäre dann Patriots at Giants. Caleb Williams Bowl 8.3 oder was auch immer. Patriots 2-8, Giants 3-8, Tommy DeVito. Holy shit. Wo kam das denn her? Und auch hier wieder Fokus Quarterbacks in dem Spiel. Ja, DeVito, wie gesagt, 31 Punkte letzte Woche gegen die Commanders. Ist ein Rookie Quarterback, ist ein undrafted Rookie Quarterback, der gegen Bill Belichick ran muss. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass es meistens nicht gut für die jungen Quarterbacks ausgeht. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wer am Start ist. Weil sowohl Bill O'Brien als auch Bill Belichick haben in den Interviews diese Woche verkündet, dass sie allen Quarterbacks gesagt haben, sie sollen gefälligst sich bereit machen. Und sowohl Mac Jones als auch Bailey Zappi, wer auch immer, könnte potenziell gegen die Giants starten. Ist, sage ich jetzt mal, so grundsätzlich gewisser Wettbewerbsvorteil, weil der Gegner sich nicht entsprechend vorbereiten kann. Auf der anderen Seite willst du natürlich nicht in der Situation sein, weil vermutlich waren die Leistungen entsprechend auf dieser Position nicht so gut bisher und das haben wir alle gesehen. So. Ich glaube, dass man aufgrund oder durch Mangel an Möglichkeiten weiter mit Mac Jones machen wird, weil ganz ehrlich, also beziehungsweise, was muss das Ziel hier sein? Ich meine, für die Patriots wäre es natürlich der absolute Wahnsinn, sollten sie in die Drake May, Caleb Williams Sweepstakes reingeraten am Ende der Saison, dass man ja jemanden am Start hat, der potenziell hier die nächste, nicht Dynasty, aber das nächste kompetitive Team über Jahre aufbauen kann oder um den man das aufbauen kann. Das ist auch das Einzige, was dieses Spiel eigentlich, worüber man in diesem Spiel reden kann, weil vielversprechend ist es definitiv nicht. Ich sehe einen kleinen Vorteil, einfach aufgrund der Leistung von DeVito letzte Woche, plus halt auf die Defense, wie gesagt, die Flashes gezeigt hat, vor allem durch Dexter Lawrence dieses Jahr, dass man eventuell hier den Patriots zu Hause den Rang ablaufen kann. Aber wie gesagt, gerade durch Belichick-Thematik und so, ist es hier in beide Richtungen, glaube ich, alles offen. Da mal für eine Line, ich glaube, die habe ich gerade bei Colts und Tampa sogar vergessen. Line ist Patriots minus 3,5 sind sogar Favorit in New York. Und gerade das vergessene Spiel ist Indy Favorit mit 2,5 Punkten zu Hause. Ja, ist nachvollziehbar, ist okay. Nächstes Spiel, das wäre wieder auf meiner Seite gewesen, Jaguars at Texans. Und wer hätte vor der Saison gedacht, dass das Spiel so viel Prestige zum einen und so viel Vorfreude mitbringen kann. Vor allem natürlich, also in Jaguars haben wir, oder sind wir davon ausgegangen, die Texans mit das Überraschungsteam dieses Jahres, die jetzt ja wieder über 400 Yards Offensiv-Power, eins der wenigen Teams, die wirklich konstant Offensiv-Power bringen dieses Jahr, gegen die Cardinals aufgelegt haben. Stroud, Interceptions, 3 Stück. Der hatte bisher nur 2, sind jetzt insgesamt 5. Ich hoffe, dass das ein Outlier war, vor allem gegen die Cardinals. Ist natürlich jetzt eine Defense, die jetzt nicht Turnover-heavy unterwegs ist, aber schon ihre Flashes hatte die Saison. Und mal schauen, inwieweit Stroud hier seine Performance ja wieder auf das nicht das Level liefen kann, weil das war auch letzte Woche noch relativ an sich, vor allem für einen Rookie. Aber was man vielleicht ankreiden muss, ist Red Zone Offense, 1 von 4, Interceptions offensichtlich. Aber das sind, oder das ist ein Faktor, der definitiv in dem Matchup, das super wichtig ist für beide in der South, ja, besser werden muss. Wer ein weiter Lichtblick war, Derek Stingley. Erst so richtig gutes Spiel gemacht, Interception, Pass Breakup, nach jetzt seinem, in seinem zweiten Spiel, nach einem Hamstring-Verletzung, die er durch die ganze Saison, oder die ihn bisher so viel in der Saison gekostet hat. Das hat mich gefreut zu sehen, weil er war ja, ne, war ich ja einer der wenigen, die ihn vor Sauce Gardner hatten, als er aus dem Draft kam. Da lag ich zumindest, stand jetzt definitiv falsch, aber das war zumindest vielversprechend und generell muss man sagen, Houston Defense ist natürlich, und das ist eigentlich ganz nice Überleitung zu den Jaguars, ist dieses Jahr Will Anderson, holy shit, also wie viel Aufmerksamkeit er halt auch von Offensive Linemen mittlerweile bekommt, Double Teams, Triple Teams teilweise, ist schon sehr, sehr ansprechend. Auf der anderen Seite bei den Jaguars haben wir Trevor, der jetzt gut am Rollen war, die letzten zwei Wochen, zuletzt jetzt wieder zwei Touchdowns, ist hat dazu noch zwei erlaufen. Ich glaube, da habe ich sogar dazu gelesen, der erste Spieler in Jaguars History, der das geschafft hat. Und auch hier muss man sagen, 1 und 3 in der ersten Hälfte in der Red Zone, Probleme Red Zone. Das ist halt auch so ein Ding, gerade noch gesagt, konstante Offense bei den Texans. Red Zone im Allgemeinen ist dieses Jahr definitiv ein Faktor, an den die Teams wahrscheinlich in der Offseason arbeiten werden. Weil da haben Defenses geschafft, den Teams echt Aufgaben zu bereiten, die dieses Jahr nicht so erfolgreich erfüllt werden. Die Jaguars sind in Houston 2 Punkte Favorit. Ganz ehrlich, das Spiel ist für mich zu offen und kann in zu viele Richtungen gehen. Okay, Line hat sich auch noch verändert. Ist mittlerweile nur noch bei 1,5 Punkten in Richtung Jacksonville. Aber nee, auch da würde ich zumindest Stand jetzt von Abstand nehmen. Gehen wir weiter zu meinen Broncos, die ja vor einem ja jetzt ziemlich krassen Auswärtsstretch noch einmal zu Hause ran müssen gegen Deshaun Watson und die Cleveland Browns, beziehungsweise ohne Deshaun Watson, was erzähle ich hier? Ja, das Spiel, ich habe das die letzten Wochen, habe ich ja mehrmals gesagt, so genossen, jetzt auch der Winstreak mit 4 Siegen, so langsam dreht der Wind und es sollte einem ja eigentlich gefallen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, mehr positive Sicht auf die Broncos. Ich habe die Rolle eigentlich sehr genossen, muss ich sagen. Und das war ja auch nicht verwerflich gegen sowohl gegen Kansas City als auch gegen Buffalo und jetzt zuletzt gegen Minnesota, dass da gegen Denver viel getippt wird. Ich habe, und Denver ist auch Favorit, by the way, mit 1,5 Punkten. Ich habe sehr, sehr viel Richtung Denver gesehen diese Woche. Und ich finde es halt Matchup-technisch recht schwierig. Einfach, weil man bei Denver schon nach dem klaren Plan, den wir letzte Woche auch aufgelegt haben, der gegen Minnesota bei weitem nicht funktioniert hat, hat Sean Payton auch gesagt, dass er, ich glaube, bestimmt an die 60% seiner Plays, die im Gameplan vorgesehen waren, nicht nutzen konnte, aufgrund von, wie das Spiel gelaufen ist, dass man das Run-Game nicht etablieren konnte. Und das ist halt die Thematik, wo ich mir denke, gegen diese Cleveland-Defense, die sicherlich in der Lage ist, sowohl Pass als auch Run adäquat zu verteidigen, da in den Flow zu kommen, könnte relativ schwierig werden. Der Hoffnungsschimmer ist natürlich, dass die Denver-Defense, die ja seit Woche 3, Woche 4 sich schon, wenn man die Gesamtzahlen betrachtet, Top 10 in EPA etc. befindet, dass man die Möglichkeit hat, DTR entsprechend einzuschränken. Aber dann bin ich auch wieder bei dem Spiel von letzter Woche gegen Minnesota, wo man die meiner Meinung nach viel zu früh weggegangen sind und sich auf Dobbs verlassen haben. Weil in der Zeit, wo sie den Ball effektiv gelaufen sind, hatten sie das Spiel sowas von im Griff. Deswegen, Matchup-technisch bin ich hier bei Cleveland und es wäre, na gut, 1,5 Punkte ist halt auch, mein Denver hält ihre Games close. Es wäre schon eher die Richtung, in die ich hier gehen würde. Also, ja. Freue mich trotzdem auf. Also es wird, glaube ich, ein ganz, ganz ansehnliches Spielchen. Wenn man jetzt nicht auf absolute ja, Offense-Power besteht an der Stelle. Dann sind wir auch schon, oder wir waren jetzt schon im ersten späten Fenster, oder beim ersten Spiel vom späten Fenster, gehen wir zum zweiten, dem NFC West Matchup Rams at Cardinals. Ja, will man dazu sagen. Ich meine, die Rams sind eigentlich jetzt auch wieder nach dem Sieg letzte Woche relativ, ich will nicht sagen im Soll, aber für das, was ich vor der Saison erwartet habe, ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. War jetzt auch nicht doll, auch sehr, ne, da war Drew Locke auf dem Feld und so gegen Seattle. Aber ich finde, grundsätzlich kann man für die Rams immer noch halbwegs positiv auf die Saison blicken. Einfach wie sie oder was sie aus den Umständen gemacht haben. Deswegen, also jetzt im Matchup gegen Arizona sehe ich sie schon vorne. Also dafür, oder was ich überraschend finde, weil der Kyler Impact, den hätte ich schon etwas auffälliger erwartet. So, ich glaube, seit Kyler zurück ist, gegen die Browns war er, glaube ich, noch nicht am Start, war der Sieg gegen die Falcons, dann die Niederlage gegen die Texans, wo die Defense durchaus mehr Impact hatte eigentlich als die Offense, 116 Punkte gescored. Ich weiß nicht, also ich glaube vom Matchup her schon offen, aber Richtung Rams würde ich hier an der Stelle tendieren. Nächste West-Matchup wäre dann im noch etwas späteren späten Fenster, die Chiefs bei den Raiders. Und, boah, ja, Raiders erste Niederlage, nur 20 Punkte zugelassen gegen Miami nach dem Coaching-Change. Gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt mit Kansas City ein Team, ja, nach der Philly-Niederlage, Gott. Also, du hast halt an vielen Stellen dieses Jahr und das ist vor allem offensiv, Receiver-bedingt, die Problematik, dass individuelle Fehler dazu führen, dass diese Offense nicht ins Rollen kommt. Und ich glaube, das ist der Key-Faktor. Da fehlt dieser, neben Kelce offensichtlich, der ja auch jetzt mit Fehlern wieder unterwegs war, fehlt dieser, und das hat man vielleicht letztes Jahr wieder sogar wirklich ein bisschen unterschätzt mit Juju, wie zumindest eine gewisse Konstanz dafür sorgen kann, dass sich ja nicht nur Räume, sondern auch Situationen einfach ergeben. Das ist dieses Jahr halt nicht der Fall. Man muss sagen, bei allen Niederlagen, die Kansas City hinnehmen musste, gibt es Einzelsituationen, die jetzt auch wie zuletzt gegen Philita das Ding von MVS, die ganz easy dafür sorgen, dass sie als Sieger vom Platz gehen. Aber natürlich ist nicht von der Hand zu sprechen, dass Kansas City vor allem offensiv nicht ja, auf der Höhe ist. Aiden O'Connell wird ein Riesenproblem haben mit dieser Chiefs-Defense. Das ist ja nicht schön, weil die ist extrem gut, hat auch gegen Hurts jetzt relativ stabil performt, haben ihn gerade, was Attacken durch die Luft angeht, super, super im Griff gehabt, bis auf dann, wie gesagt, am Ende. Aber ja, jetzt mit 9 Punkten in Las Vegas. Ist noch nicht über unserer Grenze bei 10, aber nee, du, ich glaube, das lassen wir vorsichtshalber auch nochmal weg. Vielleicht mit eins der besten Spiele, dann auch jetzt hier noch, letzt im späten Fenster, ist Bills bei den Eagles. Die Eagles, nicht berauschend, gerade schon gesagt, gegen Kansas City, aber ich meine, was diesem Team kannst du an der Stelle eigentlich nichts mehr vorwerfen. Du hast Flashes dabei, wo du Highscoring mehrere Games, ich glaube an die 5 Stück, über 30 Punkte, in mehreren weiteren an den 30 Punkten geklatscht, wow. Unter anderem Patriots, Buccaneers zu Beginn der Saison gegen die Cowboys mit 28 vorletzte Woche. Also und dann halt eine Niederlage. Also das willst du Negatives zu diesem Team sagen. Das kommt auch wieder, na, schon mehrmals gesagt, die Variabilität, dass du mehrere Optionen hast offensiv, deine Stiche zu setzen und erfolgreich zu sein. 9-1, Philly rolled, Philly wird in die Playoffs kommen, Philly wird schwer in den Playoffs zu schlagen sein. Und ja, die Bills haben sie sich gefangen, 32-6 gegen diese Jets Defense. Also, wenn böse ist, will man natürlich sagen, ja, Ken Dorsey Change, offensichtlich, hier, ne, jetzt wird wieder gerollt. Ich glaube, da ist Philly ein ganz gutes, ja, ganz guter Maßstab, um mal zu gucken, inwieweit das wirklich so, also der Change so eklatant war, dass man hier sagt, okay, das ist was, was über sich über die Saison konservieren lässt, weil natürlich hat ja auch die Offense der Jets, Field Position etc. einen Anteil daran, dass die Bills das so dominiert haben. Aber gut, ich meine, jetzt Buffalo, der Stretch, der jetzt ansteht, Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, vielleicht, ne? Und dann Dolphins, also ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche gesagt haben, ich habe es auf jeden Fall gedacht, wenn die Bills in die Playoffs kommen, dann stehen sie verdient da, weil ganz ehrlich, wenn du stehst jetzt 6-5, du musst noch Spiele gewinnen, du musst mit Miami competen, First Seed, ansonsten Wildcard, und bei den Gegnern, die da jetzt noch anstehen, dann haben sie es absolut verdient. Für das Matchup an sich, die Eagles Favorit mit 3 Punkten, und ganz ehrlich, da komme ich eigentlich nicht drum rum. Wir sind dieses Jahr so gut mit den Eagles gefahren. Und Buffalo war jetzt natürlich, wie gesagt, ein gutes Bounceback-Game, aber Philly ist ein anderes Kaliber und hat gerade offensiv da deutlich mehr entgegenzusetzen. Was haben wir? Wir haben ein Sunday Night, ein Monday Night noch über mit den Ravens bei den Chargers. Ja, also, Justin Herbert. Jetzt 113 Career-Touchdown-Passes, mehr als Peyton Manning in vergleichbarer Zeit. Das ist jetzt das drittmeiste innerhalb von 4 Saisons, die am Start sind. Die große Frage, die man sich hier stellen muss, ist auch schon sehr Richtung nächstes Jahr gerichtet. Was, also, dass Herbert dieses Team trägt und ne, so unfassbar weird es auch ist, natürlich. Also, ich verstehe, dass das Talent, was da ist, auf dem Papier eigentlich deutlich besser dastehen sollte als 4 und 6. Aber es ist nun mal Fakt, dass, und das haben wir jetzt über die Jahre mit Staley gesehen, Offense Coordinator Change etc., dass die ihre PS nicht auf die Straße kriegen oder ihr Talent aufs Feld, um es besser auszudrücken. Das macht für, glaube ich, die Fans vor allem frustrierend. Das ist aber auch, sollte man in gewisser Weise dann in der Offseason wirklich einen Change angehen. Und da ist ja auch jetzt noch Kellen Moore eventuell, dass er als Head Coach übernimmt, oder Ben Johnson oder ne, all die. Also Ben Johnson wäre natürlich mit Herbert absolute Traumvorstellung, wenn er der Grund dafür ist, was ja zumindest so scheint, dass Detroit so performt. Vielleicht für mich nicht so, aber das wäre dann schon, glaube ich, ein Traum-Pairing. Und dann wurde ja auch letztes Jahr Sean Payton drüber gesprochen, so er wäre eigentlich gerne zu den Chargers gewechselt, oder nicht gewechselt, sondern hätte da angeheuert. Das, was Herbert einfach als Basis ist, ist unvergleichlich in der NFL, was offene Positions angeht, weil du hast normalerweise bei der Konstanz, bei der Top-Leistung, die so ein Quarterback mitbringt, hast du normalerweise einfach durch entsprechenden Erfolg nicht die Openings an der Stelle. Und ja, die Ravens stehen, zumindest was diese Saison angeht, deutlich besser da. 8-3 jetzt. Jetzt geht schon meine Stimme flöten bei dem ganzen Rederei alleine. 8-3 jetzt verlieren Mark Andrews, haben wir eben schon angesprochen. Isaiah Likely und die Receiver werden gefordert sein, das jetzt und na, offensichtlich sagen, wir können alle nur super zufrieden sein, so wie die Ravens im Gesamten sich entwickelt haben dieses Jahr. Wer natürlich auch ein, zwei Sachen auffangen kann, ist Gus Edwards. Hat jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Spielen 9 Touchdowns gescored. Das meiste, was Receiving und Rushing angeht, in Team History für die Ravens. Also eine absolute Waffe, die sich da entwickelt hat und der neben Lamar offensichtlich und dem Gesamtkonstrukt Ravens einen erheblichen Anteil hat. Fürs Matchup an sich Baltimore nur 3 Punkte Favorit. Natürlich ist in L.A., also Simon sagt ja immer so schön, L.A., Fans, gibt es sowieso nicht. Ganz ehrlich, die Ravens 3 Punkte dieses Jahr kann man, glaube ich, als Geschenk verpacken. Und ich weiß nicht, ob das zu safe ist diese Woche, aber jetzt mit Eagles und Ravens mit relativ niedrigen Scores zu gehen, ich hoffe, das fliegt mir nicht um die Ohren, aber das wären zumindest die ersten zwei, die ich hier ja ein bisschen ins Auge fassen würde. Ich gucke gleich nochmal in Simons Analyse rein, welche Favoriten er für diese Woche hat. Bleibt nur ein Spiel, Bears bei den Vikings. Wie gesagt, voller Slate diese Woche. Chicago, ja, also Fields, wieder da, Niederlage gegen Detroit, aber eins der besten Spiele, die Fields gemacht hat. Und all die Kommentare von wegen, so, ja, mit Tyler Bagent und ne, da muss Fields sich abgucken. Ganz ehrlich, also das war der größte Bullshit ever. Das, was Fields mitbringt, haben wir jetzt auch wieder gesehen, über 100 Yards letztes Spiel. Die Variabilität für die Offense. Ich meine, für ihn ist es vermutlich ein, oder die letzten Spiele, die die Bears jetzt noch haben. Guck mal eben hier, was das noch für Matchups sind. Aber das ist für ihn, gerade bei dem, so wie sich die Picks gestalten werden, dann auch entsprechend mit Carolina, ist es für ihn, ja, zumindest was die Bears angeht, Bears Career entscheidend. Aber wir haben jetzt die Vikings, dann nochmal die Lions, die Browns, das ist eine starke Defense, Cardinals, Falcons und Packers, also durchaus Situationen, wo Fields nochmal ein bisschen für Furore sorgen kann. Wir haben jetzt das letzte Spiel, 169 Yards zwar nur, aber die Verbindung, 9 von 7 Richtung DJ Moore, da auch den Touchdown geworfen für 96 Yards, ist da beste Rusher gewesen des Teams. Also, wenn er das zumindest in, sagen wir mal, 60-70% der Spiele so noch konserviert kommt, dann stehen die Bears echt vor einer schwierigen Situation. Weil, sagen wir mal, du hast wirklich einen der Top-2-Picks und du hast Justin Fields am Start. Was ist hier die Lösung? Fields Trade, eventuell Richtung Atlanta? Was machst du mit ihm, wenn du dich dafür entscheidest, oder was machst du mit den Picks, wenn du dich dafür entscheidest, mit Fields weiterzumachen? Weil das, also, was du dafür bekommen würdest, ist wahrscheinlich insane. Aber da dann wieder im Hinterkopf zu haben, die Möglichkeit, May oder Williams zu passen, bei dem, was wir von Fields gesehen haben, ist vermutlich auch nicht ganz so einfach für ein Front Office. Auch da steht natürlich mit Coach und so ein bisschen, noch Fragezeichen dahinter. Aber jetzt im direkten Matchup mit den Vikings würde ich die Bears gar nicht so rausnehmen. Wie gesagt, Minnesota habe ich jetzt über wirklich 90 Minuten auch nicht durchskippen und so nochmal gesehen die Woche nachts. Und ich war auf der einen Seite sehr positiv überrascht, einfach wie sie die Situation aufgefangen haben nach dem Verlust von Cousins. Defense hat mich ein bisschen enttäuscht gegen Denver. Das ist Denver sehr gut gewesen, O-Line-technisch. Aber ich glaube, und auch das hier, wer weiß, wie weit das mit Dobbs gehen kann. Meine Meinung, nicht allzu weit. Ich finde, die Flashes, die wir von ihm sehen, die sind sehr situationsbedingt und auch durch seine körperlichen Fähigkeiten multipliziert, dass er einfach seine Stärken dahingehend ausnutzen kann. Sein Record auch in Arizona etc. spricht für sich. Deswegen hier würde ich gar nicht so weit denken. Ich würde jetzt erstmal aus Minnesota-Sicht natürlich das AFC North-Matchup, absolutes Must-Win-Game gegen ein offensichtlich schwächeres Team in Richtung Playoffs, würde ich jetzt erstmal die Saison so ein bisschen versuchen auch zu genießen, gucken, wie weit es gehen kann, weil, ja, wie gesagt, die Top-Riege der NFC, die nicht groß ist, aber ich glaube, ich würde jetzt mal, ja, so 4 Teams deep zumindest mit Eagles, 49ers, Cowboys und Seahawks, die ich da nennen will, dass man, ja, danach zumindest, vielleicht hast du die Möglichkeit, ein Playoff-Game zu gewinnen. Dass Kevin O'Connell der Richtige an der Stelle ist, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und das ist zumindest eine Basis, über die man auch ohne einen großen Cut zu machen aufbauen kann. Warum rede ich so viel über die Zukunft? Weil, wie gesagt, das Spiel an sich vom Matchup her offensichtlich Richtung Minnesota gehen sollte. Die Line ist auch hier 3,5 und das wäre, glaube ich, mein drittes Spiel. Ich glaube, Chicago ist zu anfällig, um gegen Minnesota so zu bestehen. Deswegen, ich glaube, da habe ich doch direkt meine drei Games für die Wette der Woche gefunden. Alle minus 3,5 mit Eagles, habe ich noch gesagt, mit Eagles, mit den Vikings. Das verifizieren wir gleich nochmal bei Simon und mit den Ravens. Alle minus 3,5. Ich guck mal, was Simons Analyse dazu sagt. Er hat für diese Woche vorgeschlagen, unter anderem Eagles und Vikings und Ravens. Das ist doch gut. Da bin ich doch schon mal da auf der sicheren Seite. Was ihm noch gefällt, ist Steelers. Okay. Bei den Bengals. Ja, da, wie gesagt, aufgrund der Situation wäre ich da eher raus. Falcons bei den Saints. Da ist aber, gut, das ist nach seiner Analyse eine 3-4 Unterschied. Ja. Und Cowboys. Ja, gut. Cowboys Commanders. Ich meine, das ist 11 Punkte. Da, also auf die Idee komme ich definitiv nicht, hier eine 10-Punkte-Wette mit reinzunehmen. Oder in die Richtung zu gehen. Aber ja, so, das war die Wette der Woche. Was haben wir noch? Genau, der Hinweis. Am Samstag ist Rivalry Week im College. Und wir, also beziehungsweise eigentlich nicht wir, sondern die Jungs und Mädels von Saturday Kickoff machen Livestream bei unserem gemeinsamen Twitch-Account. Ich bin vorher noch unterwegs, also zumindest zu Beginn des Spiels. Werde jetzt gleich mit Kiel noch versuchen, das für die einzurichten, damit das alles funktioniert. Aber mein Plan ist auf jeden Fall, wenn ich rechtzeitig zurück bin, werde ich noch kurz mal mit reinschauen, je nachdem, wie lang der Spaß gehen wird. Und ja, absolute Empfehlung, guck da rein. Gerade Sarah und Julian, Ohio State gegen Michigan, das sollte man nicht verpassen an der Stelle. Also sei euch nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Okay, dann gut, werde ich meine Stimme für Samstag mal versuchen noch zu schonen. Ja, sorry, dass Simon nicht am Start sein konnte. Ich hoffe, ich konnte zumindest einen grob Überblick über diese Woche geben. Das war jetzt wirklich alles größtenteils Freestyle hier runtergebrochen. Wir hören uns nächste Woche mit den Power Rankings. Macht's gut und haut rein.